Herzlich willkommen zu Überrechts bei Dissens. Mein Name ist Sebastian Friedrich. Ihr kennt mich vielleicht schon, weil ich schon mal bei Lukas zu Gast war. Und ich mache das heute nicht allein, sondern wie immer mit meinem fabelhaften, traumhaften, sehr schlauen Kollegen Nils Schniederjan. Hi Nils.
Hallo Sebastian, ich habe von dir ja noch nie so eine schöne Anmoderation bekommen. Wir sollten öfter in fremden Podcasts auftreten, wenn das zu so schönen Texten von dir und Komplimenten führt. Wir beide machen zusammen diesen Podcast mit dem Titel Über Rechts und es ist ja nicht nur ein Podcast, sondern es ist mittlerweile schon ein etwas größeres Medienprojekt, kann man sagen. Bevor wir aber erklären, was man bei uns eigentlich so hören kann, kannst du ja vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, warum interessiert dich eigentlich die AfD? Warum schauen wir so intensiv auf diese Partei und auf das gesamte rechtsradikale Spektrum?
Ja, wir beschäftigen uns teilweise schon sehr lange und jetzt auch schon zusammen jetzt einige Zeit mit AfD und vor allem auch dem Vorfeld. Und uns geht es weniger dabei um die Frage, welche Funktionäre gerade auf dem Weg dabei sind, intern an die Spitze zu kommen, sondern wir interessieren uns viel mehr für die Konzepte, für das ganze rechtsintellektuelle Vorfeld, für die größeren Linien, auch die größeren Linien für die nächsten Jahrzehnte, wenn man so möchte. Weil doch wir beide sehen, dass in dieser Gesellschaft sehr viel Grundsätzliches gerade in Bewegung geraten ist, wovon die AfD und der Aufstieg der Rechten und ihres ganzen Vorfelds einerseits ein Ausdruck ist, aber andererseits sind sie auch Motor dieser gesellschaftlichen Veränderung. Insofern halten wir es für extrem notwendig, eben nicht nur auf die AfD, auf einzelne Politiker zu schauen, also klassischen Politikjournalismus zu machen, sondern einen gesellschaftsanalytischen Blick darauf zu werfen.
Und so ist dieses irgendwie hybride Projekt entstanden. Wir arbeiten beide eigentlich hauptsächlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, haben uns da auch kennengelernt. Du bist viel beim NDR in der Redaktion der Sendung Panorama. Ich arbeite viel für den Deutschlandfunk, aber wir haben eben dieses Projekt Über Rechts gestartet und da schreiben wir einen Newsletter, wo ungefähr einmal die Woche ein Text von uns kommt, der auf irgendeine aktuelle Entwicklung schaut oder manchmal auch ein bisschen tiefgründiger, grundsätzlicher ein Thema behandelt. Und andererseits machen wir diesen Podcast, in dem wir nochmal über offene Fragen sprechen, in dem wir versuchen, uns ein bisschen Zeit zu nehmen, um auch über aktuelle Entwicklungen zu sprechen. Und in diesem Podcast gibt es auch eine Art Premium-Produkt, die sogenannte Kaderschmiede. Und was uns allgemein, glaube ich, schon auszeichnet, ist, dass wir uns sehr intensiv auch mit den Texten und den Denkern der Rechten auseinandersetzen und die nicht, wir ziehen sozusagen keine gedankliche Brandmauer im Kopf, sondern wir versuchen, das ernst zu nehmen und ernsthaft zu kritisieren. Und das machen wir in dieser Kaderschmiede, in der wir dann meistens ein rechtes Buch besprechen und uns dafür ausführlich Zeit nehmen. Meistens 1,5, 2 Stunden, die wir dann über einen Text sprechen, der innerhalb der Rechten viel diskutiert wird oder der gerade neu erschienen ist. Und als letzten Punkt gibt es mittlerweile von uns auch manchmal Live-Veranstaltungen, in denen insbesondere bei einer Kooperation mit dem Literaturforum im Brechthaus in Berlin, da sprechen wir mit Autorinnen und Autoren, die Bücher über diesen ganzen Themenkomplex veröffentlichen und diskutieren mit ihnen ihre Thesen und was sie uns eigentlich gerade zu sagen haben. Also es ist ein ziemlich breites Spektrum, das wir anbieten und wir machen das, wir können das leider nicht alles ganz kostenlos machen. Deswegen, Sebastian, wie kann man uns eigentlich unterstützen?
Die Kaderschmieden, von denen du schon gesprochen hast, die sind hinter einer Paywall und auch manchmal sind Texte auf unserem Substack-Newsletter hinter einer Paywall. Um diese zu umgehen, könnt ihr uns unterstützen, entweder über Substack selbst oder auch, wer das gerne über eine andere Plattform machen möchte und vielleicht ohne Kreditkarte, weil bei Substack braucht man eine solche, kann uns auch über Steady unterstützen. Natürlich, um hinter die Paywall blicken zu können, aber auch so, um unsere Arbeit einfach zu unterstützen. Und wir freuen uns, dass das auch schon viele machen, sodass wir hier weiterhin auch uns die Zeit nehmen können, zum einen, um diese Bücher auseinanderzunehmen, um uns mit den Konzepten zu befassen, aber auch um das zu machen, was wir als freie Journalisten beim NDR und beim Deutschlandfunk eben auch machen, nämlich auch nachrecherchieren, uns auch mit den betreffenden Personen treffen oder beziehungsweise sie interviewen, also da auch eine journalistische Arbeit in der Richtung machen, dass wir selbst auch versuchen, die Informationen heranzuziehen, die wir dann später analysieren können.
Und heute möchten wir auf ein Thema schauen, das, glaube ich, viele im Moment umtreibt. Nämlich wollen wir einen kleinen Blick nach Sachsen-Anhalt werfen. Ein nicht so ganz großes Bundesland hier in Deutschland, das aber im Herbst in wenigen Monaten zu einem Fokuspunkt werden wird, wie das kaum eine Landtagswahl in den letzten Jahren jemals war. Denn die AfD steht zurzeit den Umfragen zufolge vor der Möglichkeit, manche sagen auch vor der Gefahr, dass sie die absolute Mehrheit erreichen und dass sie in die Lage versetzt werden, in die Pflicht versetzt werden, dort alleine dieses Land zu regieren. Und es gibt durchaus Hinweise darauf, dass das nicht so ganz geräuschlos stattfinden wird, sondern dass sie da eine Art radikalen Umbau dieses Landes planen.
Bevor wir jetzt ganz tief in die Analyse einsteigen, lasst uns jetzt mal ganz oberflächlich erstmal schauen, wie die Umfragen gerade aussehen. Die aktuellste Umfrage, die wir vorliegen haben, ist von Mitte Mai, schon ein paar Wochen her, aber sie ging auch relativ rum, weil sie doch eine klare Tendenz gezeigt hat. Ich sage nochmal kurz, wie die Umfrage aussieht. Die CDU kommt demnach auf 24%, die SPD auf 6%, Linke auf 13%, AfD auf 42%. Nicht im Landtag vertreten wären, wenn diese Umfrage sich in das Ergebnis übersetzen würde, BSW mit 4%, Grüne mit 4% und FDP mit 3%. Bevor ihr jetzt alle mitrechnet, CDU, SPD und Linke kämen auf 43% und AfD auf 42%. Also die AfD ist tatsächlich kurz davor, die Mehrheit im Parlament zu holen.
Ja, und es fehlt dann sozusagen nicht viel. Also die SPD steht kurz davor, auch unter die 5%-Hürde zu fallen. Und wenn das auch der Fall wäre, dann wäre eben die AfD schon schnell bei einer absoluten Mehrheit. Das heißt, wir sprechen jetzt tatsächlich von der realen Möglichkeit, dass sie das schafft. Es ist ja auch so eine Art Schreckensszenario, mit dem die AfD selbst arbeitet. Also dass jetzt die ganzen Medien, wir gehören dazu, viel darüber reden, über dieses Szenario und viel damit arbeiten, da könnte jetzt wirklich sich was richtig verändern. Das ist natürlich was, was die AfD auch gerne vor sich herträgt.
Ja, das ist etwas, was ihnen auch ganz konkret Rückenwind gibt. Also die Möglichkeit, dass sie tatsächlich hier an die Regierung kommen können, die Möglichkeit, dass sich aus ihrer Sicht etwas grundsätzlich ändert, ist so real wie noch nie seit ihrer Gründung. Und sie präsentieren sich deswegen nicht nur aktuell wegen solcher Umfragen, sondern im Grunde schon seit ein, zwei Jahren in Sachsen-Anhalt als im Grunde unbesiegbare Partei. Es ist klar, wir werden gewinnen, also wir, die AfD, und wir werden nicht nur stärkste Partei werden, sondern wir sind auch davon überzeugt oder wir kämpfen darum, dass wir eben auch die absolute Mehrheit holen. Jeder Umfrage, die dann natürlich auch weit über Sachsen-Anhalt hinaus geteilt wird, zahlt das im Grunde ein auf diese Geschichte, die diese AfD da erzählt, die jetzt nicht einfach nur eine erfundene Geschichte ist, sondern ja auch, wenn wir uns den Trend ansehen, tatsächlich Teil der Realität ist, weil die AfD legt tatsächlich zu in den Umfragen. Also, dass sie so nah jetzt an der absoluten Mehrheit ist, das war in den letzten ein, zwei, drei Jahren noch nicht der Fall.
Und jetzt sollten wir ja mal fragen, was spielt denen denn jetzt gerade in die Hände oder worauf kommt es eigentlich an bei dieser Frage? Schaffen sie diese absolute Mehrheit oder nicht? Weil wir sprechen ja jetzt tatsächlich nicht mehr von einem ganz riesigen politischen Shift, den es bräuchte, sondern jetzt geht es ja wirklich um, ja, man möchte fast sagen, Kleinigkeiten. Also jetzt kann das passieren, was wir in den letzten Jahren ja schon oft bei Wahlen gesehen haben, dass irgendeine Kleinigkeit vor der Wahl geschieht, die das Ganze doch nochmal in die eine oder die andere Richtung schiebt. Was würdest du sagen, was sind jetzt so absehbare Einflussfaktoren, die das nochmal beeinflussen können, in welche Richtung sich das Ganze drehen wird?
Also du hast absolut recht. Wir sind jetzt in der Situation, wo es spitz auf Knopf steht, wo es irgendein Skandal eine Woche vor der Wahl den absoluten Ausschlag geben kann, irgendein Video oder so den Ausschlag geben kann. Oder eben auch die Frage, wen wählt man vielleicht auch aus taktischen Gründen. Genau dieser Punkt dieser taktischen Wahl wird vermutlich der entscheidende sein. Du hast es gerade schon angedeutet, dass die SPD ja eventuell sogar unter die 5%-Hürde rutschen kann, was wirklich nicht abwegig ist. Wir denken an Baden-Württemberg, wo sie knapp über der 5%-Hürde nur gelandet sind. Es ist insofern nicht ganz abwegig, als wir jetzt bei den letzten Wahlen in Ostdeutschland immer gesehen haben, dass es so eine Art Gruppierung um den stärksten Nicht-AfD-Kandidaten gibt. Das war in Brandenburg so, das war in Sachsen so, das war sogar in Thüringen mit Mario Vogt ein Stück weit so 2024, dass also selbst SPD-Leute oder vielleicht sogar grüne Leute dann die CDU gewählt haben oder CDU-Leute die SPD gewählt haben, einfach nur um den stärksten Kandidaten zu unterstützen, der nicht AfD ist. Und das ist natürlich jetzt in dieser Ausgangslage extrem kompliziert. Also weil wenn jetzt auf einmal SPD-Leute, wenn es das nur 2 Prozentpunkte von den 6 jetzt sind, wenn die jetzt auf einmal dann zur CDU übergehen, dann ist zwar die CDU gestärkt, aber dafür die SPD nicht drin und dadurch die absolute Mehrheit noch deutlicher möglich oder dann in dem Fall schon gegeben. Also das ist kompliziert. Die Frage ist auch, ob die Grünen zum Beispiel sagen, okay, wir gehen davon aus, dass unsere Partei eh nicht reinkommt mit 4% in Umfragen, deswegen geben wir all unseren Stimmen der SPD oder der CDU. Also wir reden hier von einem Bereich von jetzt SPD und Grüne zusammengenommen von 10 Prozentpunkten und das kann tatsächlich einer der ausschlaggebenden Punkte sein. Also wie durchschlagend ist das taktische Wählen in einer Abwehrwahl aus Sicht der AfD-Gegner?
Und bisher sehen wir aber ja noch nichts in diese Richtung. Also das ist ja auch ein Unterschied zu bisherigen Wahlen, bei denen das schon sozusagen auch stärkere Bündnisse sozusagen gab, sondern jetzt gerade erlebt man ja tatsächlich bei fast allen Parteien nur so einen Überlebenswahlkampf, der irgendwie versucht, sich reinzuretten in dieses Parlament. Daneben erleben wir natürlich auch, dass was in der Bundespolitik passiert, einen wahnsinnigen Einfluss hat. Also wenn wir daran denken, dass die CDU mit Friedrich Merz gerade den unbeliebtesten Kanzler, ich glaube, aller Zeiten hat. Nicht ganz zu Unrecht möchte man als kurzen Meinungsbeitrag dazu äußern. Aber dass es natürlich schon so ist, dass insbesondere für viele Wählerinnen und Wähler, die vielleicht noch überlegen, zwischen CDU und AfD ihr Kreuz zu machen, von denen es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viele gibt in Sachsen-Anhalt, aber das für die natürlich einen riesigen Einfluss hat, was die CDU da gerade an der Bundesspitze sozusagen treibt.
Also Rückenwind gibt es jedenfalls nicht für die CDU und auch Sven Schulze, der jetzt gerade frisch gekürte Ministerpräsident der CDU, ist alles andere als jetzt wahnsinnig bekannt und wahnsinnig beliebt in Sachsen-Anhalt, obwohl er schon lange auch Teil der Landesregierung ist. Also diese Variante, dass ein starker Ministerpräsident oder eine starke Ministerpräsidentin viele Stimmen auf sich vereinen kann, auch aus Persönlichkeitsgründen, was bei Landtagswahlen immer jetzt in den letzten Jahren ein starker Faktor war, der scheint hier weitgehend wegzufallen, was die Sache natürlich dann für die AfD nochmal günstiger macht.
Und was wir natürlich bei der AfD erleben, was wir bei den meisten anderen Parteien ja so noch nicht sehen, ist, dass es für sie ein Alles-oder-Nichts-Wahlkampf ist. Also da wird hier jetzt wirklich von allen Seiten reingebuttert. Das heißt, die gesamte Bundespartei setzt darauf, wenn das passiert, dann sprengt es alle Ketten, die uns bisher angelegt sind. Denn man muss sagen, wir haben das auch schon oft in unserem Podcast besprochen und in unseren Texten beschrieben, dass für viele AfD-Funktionäre es natürlich eine extrem frustrierende Erfahrung ist, dass sie jetzt schon seit vielen Jahren, seit mehr als 10 Jahren zum Teil in der Politik und in dieser Partei sind. Sie wachsen immer weiter, sie haben einen Erfolg nach dem anderen, aber sie kommen nicht an die Macht. Sie kommen niemals an die Möglichkeit, wirklich zu regieren und damit auch wirklich an die richtigen Fleischtöpfe sozusagen mal ran zu dürfen. Und jetzt in Sachsen-Anhalt bietet sich eben zum ersten Mal die Chance, dass sich das ändert. Und dadurch hat man einen Effekt, den es bei den anderen Parteien so nicht gibt. Weil bei den anderen Parteien, ja, das ist schon ärgerlich, wenn die Grünen da jetzt nicht reinkommen, aber es geht nicht ums Überleben der Partei. Bei der FDP ist es noch ein bisschen so, aber auch da erlebt man jetzt nicht, dass man den Eindruck hat, ich war auch bei dem FDP-Parteitag, also man erlebt jetzt nicht, dass sie da denken, wenn das scheitert, dann war es das für unsere Partei.
Die AfD wirft hier gerade wirklich alles in den Wahlkampf rein, aber nicht in dem Sinne, dass es jetzt die einzige Chance ist, dass sie mal mitregieren können. Vielleicht gibt es in Zukunft ja noch mehr Chancen oder aus ihrer Sicht noch bessere Chancen, sondern sie tun das ja aus einer krassen Position der Stärke heraus. Es geht nicht darum, okay, wenn sie die Wahl verlieren, dann sind sie wahrscheinlich abgeschrieben für immer, sondern das ist jetzt hier die Möglichkeit, mal wirklich richtig zu gewinnen. Das heißt, man geht mit einer sehr positiven Grundhaltung in diesen Wahlkampf rein und das verkörpert ja dann auch der Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, über den wir bestimmt gleich auch nochmal ausführlicher sprechen werden. Aber man sieht jetzt schon, inwiefern sie vieles in diesen Wahlkampf reinwerfen, weil sie ja jetzt gerade ihre Kampagne auch vorgestellt haben und auch ein paar Zahlen genannt haben. Nils, was haben Sie da gesagt?
Ja, Sie haben gesagt, dass Sie ein Budget für diesen Wahlkampf von 1,5 Millionen Euro haben, was schon für so ein kleines Land ziemlich viel ist, und dass Sie auch vorhaben, 50.000 Plakate im Land aufzuhängen. Auch das ist deutlich mehr als die anderen Parteien, soweit man das von außen sehen kann bislang. Und daran kann man schon so ein bisschen erkennen, ah ja, die ziehen da jetzt schon Mittel zusammen und legen es so ein bisschen drauf an.
Und Sie sind auch im Grunde schon seit einem Jahr oder zwei im Dauerwahlkampf. Ne? Es ist also nicht so, dass Sie jetzt da mal anfangen, irgendwie die ersten Veranstaltungen zu absolvieren, sondern Sie machen schon ständig irgendwelche großen Familienfeste, so nennen Sie das ja dann, also große im Grunde Vorwahlkampfveranstaltungen. Es geht jetzt los, dass Sie erst Ihre ersten Simson-Ausfahrten machen, was ein probates Mittel ist bei der ostdeutschen AfD, um so auch ein bisschen Ostalgie mitzunehmen. Und Sie wollen auch nochmal einen Landesparteitag abhalten. Und der offizielle Wahlkampfauftakt findet ja dann erst am 18. Juli statt. Aber es scheint ja wirklich so, dass dieser Wahlkampfauftakt im Grunde schon 2, 3 Jahre zurückliegt.
Und bevor wir uns jetzt die Inhalte anschauen, was die Partei da eigentlich vorhat, was ziemlich interessant ist und was ziemlich aufschlussreich ist, muss man aber doch jetzt noch einmal auf den Spitzenkandidaten schauen, der nämlich mindestens ja ebenso wichtig ist wie die Inhalte, die sie da propagieren, weil der Typ, der da an der Spitze ist, ist ja eine ziemlich besondere Figur.
Ulrich Siegmund ist sehr jung. Er ist also älter als du, Nils, aber jünger als ich. Er ist 1990 in Sachsen-Anhalt geboren. Interessanterweise, also ich finde es nicht immer ganz unwichtig, er ist am 25. Oktober geboren. Also er ist ein Kind der BRD. Er hat es noch nicht einmal mehr geschafft, noch in der DDR geboren zu sein.
Und ich dachte, du sagst, du findest es wichtig, weil er ein Winterkind ist oder sowas.
Nein, es ist,
er ist. Oder welches Sternzeichen er hat.
Nein, für mich gibt es ja sozusagen zwei Zeitrechnungen. Die eine ist vor dem 3. Oktober 1990 und die andere ist seitdem. Also er ist dann er wäre der erste Ministerpräsident, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, der in der neuen BRD, in der wiedervereinigten BRD geboren ist, was ja doch für auch so ein Bundesland wie Sachsen-Anhalt, wo ja der Osten, die Erfahrung des Ostens und auch die Erfahrung der DDR und die Wendeerfahrung ja eine doch sehr zentrale Rolle spielt, vielleicht nicht ein ganz unwichtiger Faktor ist.
Trotzdem nur fürs Protokoll, er ist damit Sternzeichen Skorpion und ob er der erste Skorpion an der Spitze ist, das kann ich gerade nicht belegen. Aber du hast ja Ulrich Siegmund auch tatsächlich schon mal zumindest persönlich gesehen und so ein bisschen auch erlebt, was das eigentlich für ein Typ ist. Weil die meisten, die kennen ihn nur von TikTok, wo er wahnsinnig erfolgreich ist, wo er so ein bisschen so ein Common-Sense-Rechtspopulismus fährt. Also da ist zwar schon immer auch irgendwie so eine Ladung Ideologie dabei. Das sind auch manchmal dann doch irgendwie ein bisschen längere Reels. Aber im Kern erlebt man da ja immer einfach nur so einen sehr gut gelaunten Typen, der irgendwas überhaupt nicht glauben kann. Der sagt, habt ihr das schon gehört? Das ist ja so verrückt, da die Grünen machen wieder das und das. Also da erlebt man ja immer so einen glattgestriegelten, Gute-Laune-Populisten. Was für ein Typ ist das, wenn man ihn dann mal bei so einer Live-Veranstaltung erlebt?
Also Ulrich Siegmund ist in der Tat bei TikTok extrem erfolgreich, hat 650.000 Follower dort. Das ist also für einen deutschen Politiker schon enorm viel, außergewöhnlich viel. Und diese gute Laune, von der du gerade gesprochen hast, das ist eine, die sich zum einen durch seine TikTok-Videos durchzieht, aber auch bei Veranstaltungen, bei Reden im Grunde durchziehen. Ich habe ihn erlebt, schon eine Weile her, aber ich habe den noch gut in Erinnerung, diesen Abend im August letzten Jahres, 11. August war das, um genau zu sein, da war ich mit unserem gemeinsamen Freund Kevin Gensheimer und habe mir da diese Rede von ihm im Rathaus angeschaut. Die AfD in Hamburg veranstaltet regelmäßig größere Veranstaltungen im riesigen Saal des Hamburger Rathauses. Das ist so ein ganz ehrwürdiger Raum mit riesigen Bildern und alles sieht sehr edel aus und so weiter. Und da passen 500 Leute rein und es hätten wohl an diesem Abend auch noch sehr, sehr, sehr viel mehr den Wunsch gehabt, Siegmund zu sehen, weil die Veranstalter uns auch gesagt haben, naja, wir mussten relativ früh schon sozusagen dicht machen und haben niemanden mehr dann reinlassen können. Also man kam nur mit Voranmeldung rein und so weiter. Und in diesem Saal in Hamburg dann Siegmund zu erleben, fand ich vorher schon, also bevor wir hingegangen sind, relativ interessant, weil man muss mal die Konstellation sehen. Siegmund kommt aus Sachsen-Anhalt, also dem Bundesland, wo die AfD mit am erfolgreichsten ist in ganz Deutschland. Und das dann mitten in Hamburg, also dem ja, Bundesland oder Stadtstaat in dem Fall, in dem die AfD jetzt bundesweit gesehen wahrscheinlich mit am schwächsten abschneidet. Also von der Hochburg in sehr kompliziertes Terrain aus der Perspektive der AfD. Das hat auch Siegmund an diesem Abend sehr oft betont, hat direkt natürlich für TikTok eine Aufnahme gemacht und gesagt, guck mal, selbst hier in Hamburg sind die Leute auf unserer Seite, alle am Jubeln und so. Dieses Jubeln und diese Euphorie, die er da vermitteln wollte, die kam auf jeden Fall selbst beim gesetzten Hamburger Publikum enorm an. Die Rede, die er dort gehalten hat, ungefähr nach jeder Minute oder nach 2-3 Minuten spätestens tosender Applaus, teilweise in der Rede Standing Ovations. Und ich habe mal jetzt eine Stelle auch mal mitgenommen aus dem Anfang seiner ungefähr 20-25-minütigen Rede.
Sollten wir es schaffen, eine Alleinregierung zu stellen, das heißt 43%, 44%, 45% plus X, dann möchte ich, dass in 100 Tagen jeder rechtschaffende Sachsen-Anhalter es positiv merkt, was es heißt, eine Regierung zu haben, die es ehrlich und ernst meint mit dem eigenen Land, mit den eigenen Leuten, die nicht der Meinung ist, das Geld in die Welt verschenken zu müssen, es Leuten hinterher schmeißen zu müssen, die hierher kommen und der Meinung sind, unser System auszunutzen. Nein, eine Politik fürs eigene Land machen. Und dann wird diese Botschaft, wie schön so ein Land sein kann, das gute, alte und sichere Deutschland zurückzuhaben, das wird wie ein Marketing-Effekt von einem Bundesland auf das nächste greifen und dann schaffen wir es in ganz Deutschland, dann schaffen wir es auch in Hamburg, liebe Freunde, und das ist der Weg, das ist die Mission.
Ja, ich habe den Applaus ein bisschen abgekürzt, weil er ging noch sehr lang.
Ja, und das ist ja schon interessant, also dieser Sound ist natürlich einer, der schon auch mit Ressentiments spielt, der sozusagen irgendwie in der Lage ist, das Publikum so ein bisschen aufzuwiegeln, aber der doch viel stärker, als wir das, glaube ich, vor 10 Jahren von der AfD kannten, mit einer positiven Stimmung arbeitet und versucht, ein positives Bild davon zu zeichnen, was mit so einer rechtsradikalen Regierung möglich wäre. Nämlich jeder rechtschaffende Bürger, wo natürlich auch schon eine Unterscheidung gezogen wird, für wen man arbeitet und damit implizit auch gegen wen man arbeitet, dass jeder rechtschaffende Bürger das eben spürt.
Also das mit dem Rechtschaffenden ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig zu betonen. Also das ist ja eine Rede, die er dort gehalten hat. Er hat die weitgehend freigehalten. Das sind sicherlich alles Takes gewesen, die er häufig bei Reden wiederholt. Und diese Formulierung, dass jeder rechtschaffende Bürger das in Sachsen-Anhalt merken soll, wenn die AfD regiert, das ist sicherlich kein Zufall, dass er das auch so betont mit dem Rechtschaffenden. Also da ist schon ganz klar diese Unterscheidung mit drin. Aber ich finde, dass du da hier genau den richtigen und auch entscheidenden Punkt bei Siegmund triffst. Es ist eben nicht so diese klassisch rechtspopulistische Klage über die Gegenwart. Die hat er auch und so, die formuliert er auch und die fasst er auch ein. Und er hat auch seine Rede dann angefangen mit, ja, es ist ja, ich bin zwar gut gelaunt und immer wieder für den Spaß zu haben, aber eigentlich sind die Verhältnisse in diesem Land so schrecklich, dass man eigentlich nicht lachen kann und so. Ne? Also diese Klage kommt dann schon und es ist ja auch ein normaler Modus, jetzt nicht nur von sogenannten Populismus, sondern von Politik, dass man natürlich erstmal eine Gegenwartskritik formuliert. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied von Siegmund auch zu seinen vielen seiner Kollegen, die da in anderen Bundesländern Spitzenkandidaten sind, er versucht ganz offensiv diese aus seiner Sicht positive Vision stark zu machen. Deswegen heißt die Kampagne ja auch Wieso, also und meine Vision für Sachsen-Anhalt, Vision 2026 und so. Also er versucht ganz gezielt so eine Zukunftsperspektive einzuziehen. Und das finde ich schon auch in dieser rechtspopulistischen Propaganda, wie wir sie kennen, doch was Bemerkenswertes.
Ja, weil es schon auch auf eine Art für eine nächste Generation steht an AfD-Politikern. Also ich habe schon den Eindruck, dass wir uns sozusagen wegbewegen von der AfD, die einfach nur dagegen ist, von dieser, man erinnert sich ja noch an die Gauland-AfD, die wirklich sozusagen schlecht gelaunt und grummelig gegen die CDU ist und als höchstes Ziel hat, dass die CDU wieder ordentliche Politik machen soll. Und man wollte sozusagen einfach nur ein kleines Korrektiv sein für die CDU. Und das wollte man dann sein oder konnte man auch nur sein, indem man halt grummelig in der Ecke saß und sich beschwert hat. Und hier haben wir es tatsächlich jetzt mit sozusagen dem nächsten Schritt einfach zu tun, dass man für ein eigenständiges politisches Projekt steht, das auch ausbuchstabiert, wie wir gleich sehen werden, das anbietet und positiv anbietet gegen den aktuellen Status quo. Und das scheint ja sehr gut anzukommen. Also es scheint nicht nur in Sachsen-Anhalt sehr gut anzukommen, sondern auch außerhalb. Und Du hast, glaube ich, auch mal erzählt, dass du ja in Hamburg bei dieser Veranstaltung im Publikum auf eine sehr große Diversität getroffen bist, sage ich mal. Erinnere ich mich da richtig?
Ja, also es war ein sehr, sehr diverses Publikum, was die soziale Lage angeht. Also ja, natürlich viel, also eher älter, eher männlich. Solche Leute gehen eher dann zu solchen Veranstaltungen da in dieses Rathaus, wenn die AfD einlädt. Aber viele Leute, mit denen wir da auch gesprochen haben, die klar Arbeiterklasse sind, die man sich auch in den USA bei einer MAGA-Veranstaltung oder sowas gut vorstellen konnte. Aber ich saß lustigerweise direkt zufällig neben einem richtig reichen, sehr, sehr reichen Hamburger Unternehmer, also sehr reich, ich rede hier vom dreistelligen Millionenbereich, den sein Unternehmen und er dann auch haben.
Das hat er dir auf dem Trade Republic-Konto gezeigt, oder?
Naja, also es ist so ein großes, bekanntes Unternehmen, dass man das schnell googelt und dann auch schnell weiß, wie viel der Jahresumsatz ist und wie viel man da so hat, wenn man er ist.
Alles klar.
Oder man findet seinen Namen auch in solchen Listen der reichsten Deutschen und so weiter. Also wer war so recht gut betucht, der ältere, freundliche Herr neben mir, der mich dann erstmal die ganze Zeit beleidigt hat, nachdem er festgestellt hat, dass ich Journalist bin, denn, also ich bin natürlich nie aufgestanden bei diesen ganzen Reden von Ulrich Siegmund oder bei dieser ganzen Veranstaltung, und es war ja eine Veranstaltung, der ständig applaudiert wurde, ständig aufgestanden wurde, und dann sind wir natürlich relativ schnell auch aufgefallen als die Journalisten, die eher so am Rand stehen, und er hat dann eigentlich mich durchgehend beleidigt, also wirklich durchgehend, immer wieder als Verbrecher, Lügner, Medienlügner und so weiter. Also war trotzdem ein relativ nettes Gespräch. Wir hatten auch danach ab und zu mal noch E-Mail-Kontakt, wobei die E-Mails immer relativ schnell dann darin geendet sind, dass er immer noch mal irgendwelche Clips gezeigt hat, wo noch mal Journalisten beleidigt werden. Aber ich will damit nur sagen, also von den ja wirklich Arbeiterklasse-Leuten bis eben zum wirklich stinkreichen Multimillionär, alle standen dort, als Ulrich davon gesprochen hat, dass das Signal hier von Sachsen-Anhalt ausgeht und dass das irgendwann auch Hamburg erreichen wird. Also er schafft es da wirklich, dieses Klassenbündnis von Leuten, die sicherlich auch die weitgehend marktradikale Wirtschaftspolitik der AfD präferieren, bis hin dann eben auch zur Arbeiterklasse, das schafft Siegmund hier auch sehr, sehr gut propagandistisch einzurahmen.
Und da muss ich nochmal ein bisschen Medienschelte üben, weil man ja wirklich sagen muss, im Vergleich zu Höcke ist Siegmund der gefährlichere Politiker und der Politiker, der das Zeug hat, die nächsten Jahre wirklich was sozusagen zu reißen im negativen Sinne, im Sinne von ein ganzes Land auf einen anderen rechtsradikalen Kurs zu manövrieren. Und im Vergleich dazu ist, glaube ich, die Berichterstattung, die wir zu ihm sehen und zu seinem Projekt dort sehen, marginal. Also es kommt ja wirklich sozusagen mit dem Regierungsprogramm, zu dem wir gleich kommen, das die AfD Sachsen-Anhalt vorgestellt hat, da gab es mal so einen Schwung an Berichterstattung. Aber was das eigentlich für ein Typ ist und seit wie vielen Jahren der da an diesem Projekt arbeitet und was er da verkörpert, auch inhaltlich verkörpert, dazu gibt es meines Erachtens zu wenige Analysen im Vergleich zu, denken wir jetzt mal an Höcke bei Ben Ungeskriptet, der 5 Tage lang den Diskurs beherrscht hat.
Und ich finde Ulrich Siegmund eine extrem interessante Figur, gerade weil er nicht so ein, ja, wie soll man sagen, hardcore weltanschaulich ideologisch seit 135 Jahren gefestigter völkischer Nationalist ist. Er folgt im Endeffekt sicherlich trotzdem weiten Teilen dieser Ideologie, aber er ist eher der Typus Pragmatiker. Er war auch mal CDU-Mitglied früher, so, ne? Also das ist, würde ich auch sagen, kein Wunder. Ich glaube, wenn es die AfD nicht gäbe, hätte der auch sicherlich auch gute Karriere in Sachsen-Anhalt in der CDU machen können. Und unter anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen hätte er das vermutlich auch getan. Ich möchte ihn damit nicht bagatellisieren. Im Gegenteil, ich halte solche Figuren, die in der Lage sind, auch aus opportunistischen Gründen, aus Machtzugriffsgründen so ein bisschen die Klaviatur zu spielen, die gerade auch in der eigenen Partei oder die in der Gesellschaft gerade so ein bisschen vorherrscht, die ein bisschen zuzuspitzen. Ich halte solche Leute für Parteien für sehr viel gefährlicher, als das jetzt ein Höcke ist. Also Höcke wird, glaube ich, niemals auch in der bundesweiten Diskussion auf so einer Ebene des Charismas so einen Erfolg haben wie Siegmund. Und man muss ja auch sehen, also ich glaube, der Erfolg der AfD in Thüringen bisher, auch bei Landtagswahlen, die waren da auch sehr erfolgreich 2024, das liegt aber weniger an der Person Björn Höcke als an der AfD selbst. Und ich glaube, dass wir jetzt ernsthaft darüber sprechen, dass es zu einer absoluten Mehrheit kommen könnte in Sachsen-Anhalt, das liegt natürlich an allem, was wir besprochen haben, an der Stärke der AfD, an dem Bundestrend und so weiter. Aber Ulrich Siegmund ist hier kein Bremsfaktor, sondern nochmal ein zusätzlicher Faktor, der eben genau zu dieser Situation erst führt. Also er ist wahnsinnig charismatisch. Und auch wenn ich immer an meine Familie denke, sind ja große Teile in Sachsen-Anhalt, auch da wird Ulrich Siegmund als junges, frisches Gesicht wahrgenommen. Einige kritisieren ihn auch inhaltlich und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall jemand, mit dem man sich gut vorstellen könnte, als jemand, der ja mal so ein bisschen aufräumt.
Und ich glaube, dass bei Siegmund ein Versprechen den Kern ausmacht von dem, was er da jetzt eigentlich will. Ich habe da schon Anfang des Jahres häufiger darauf hingewiesen, weil da hat die AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt einen Entwurf geleakt ihres Regierungsprogramms. Das ist eigentlich ein Wahlprogramm, aber sie nennen es eben ganz offensiv, haben es von Anfang an ganz offensiv Regierungsprogramm genannt, um klarzumachen, damit wollen wir an die Regierung und das wollen wir wirklich hier verändern. Und in diesem Entwurf gab es in der Präambel schon einen Satz, der für mich ganz prägend ist. Und den hat Ulrich Siegmund jetzt auch nochmal bei der offiziellen Vorstellung der Wahlkampagne vor einigen Tagen nochmal für die Journalisten wiederholt.
Alles ist möglich. Die Rettung unseres Landes ist möglich, dass wir unsere alte, wunderschöne Heimat zurückbekommen. Alles ist möglich. Und das ist die Grundlage unserer einzigartigen Kampagne mit einer klaren Position, mit einer klaren Perspektive, nämlich nach vorn, positiv, selbstsicher und überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist.
Alles ist möglich, finde ich wirklich ein Hammer. Also als Kampagnen, also als Überschrift für eine Kampagne und auch als etwas, was damit vermittelt wird in einem Bundesland, Sachsen-Anhalt, das halt so gebeutelt ist von den Entwicklungen, Deindustrialisierung der letzten Jahrzehnte, wie wahrscheinlich wenig andere Regionen in Deutschland, das ist schon krass.
Ja, denke ich auch. Und das ist tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Also das ist was, worauf ich auch immer wieder versuche hinzuweisen, dass die AfD tatsächlich als Hauptversprechen eine Art Primat der Politik hat. Also dass sie einfach versprechen, mit uns ist alles zu machen. Wenn ihr alle Ausländer hier raushaben wollt, dann können wir das machen. Wir lassen uns sozusagen nicht einhegen von Gerichten, wir lassen uns nicht einhegen von irgendwelchen verfassungsrechtlichen Fragen oder so. Auch der EuGH kann uns gestohlen bleiben. Am Ende beugt man sich dem natürlich. Man findet natürlich keine Aussagen, wo sie jetzt sagen, ja, wir übertreten gerne die Verfassung und werden das machen. Aber es ist eben das Versprechen, wir reizen alles so weit aus, wie es nur eben geht. Wir sind nicht da, um zu verwalten, sondern wir wollen hier wirklich was verändern. Und was sie eben inhaltlich verändern wollen, das konnte man dann in diesem Regierungsprogramm damals schon lesen, als es im Januar geleakt wurde. Das wurde dann im April auf einem Parteitag auch offiziell beschlossen. Und was das Interessante an diesem Entwurf ist, ist, wie viel Raum die Kulturpolitik und die Bildungspolitik einnimmt. Also das ist ein 160-seitiger Entwurf, was auch relativ lang ist und der kommt wirklich ins Grundsätzliche und stellt grundsätzliche Fragen. Es liegt auch daran, dass der Entwurf wohl maßgeblich von Hans-Thomas Tillschneider stammt, einem Abgeordneten dort im Landtag, der schon lange bekannt dafür ist, dass es einer der Vordenker ist, die wirklich sozusagen das Grundsätzliche durchdenken und einen relativ langen strategischen Blick für den rechtsradikalen Umbau dieses Landes haben. Und in diesem Entwurf steht dann eben eine Analyse, warum eigentlich das Land an dem Punkt ist, wo es ist. Und sie sagen, ja, letztlich liegt es nicht daran, dass uns die Politiker so schlecht regiert haben, dass die alle was Schlechtes für unser Land wollten oder so. Das ist ja so ein bisschen die einfache rechtspopulistische Version, dass man sagt, ja, das sind schlechte Menschen, die wollen, Merkel will unser Land kaputt machen. Die sagen, nee, das liegt daran, dass wir sozusagen auf grundlegender kultureller Ebene die deutsche Identität nicht genug gestärkt haben, dass die durch die Re-Education nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, dass wir diesen Schuldkult haben. Und weil das alles so ist, müssen wir auch erstmal an die Kulturpolitik ran und müssen alles, was in unserer Macht steht, als dann Landesregierung, dafür tun, dass es eine starke deutsche Identität gibt. Wir müssen die gesamte Kulturpolitik und Kulturförderung in den Dienst stellen einer identitätsstiftenden Kultur.
Ich fand damals seinen Text bei uns auf der Seite zu dem AfD-Programm schon sehr, sehr aufschlussreich und interessant, weil ich das auch so in der Form in der anderen, also kaum irgendwo gelesen habe, weil du ja da nochmal diesen Kulturaspekt auf einer ganz anderen Ebene herausgehoben hast. Also, dass Till Schneider das Programm mitgeschrieben hat, das hat man vielleicht schon woanders gelesen, aber du hast ja schon nochmal stark gemacht, dass es eben nicht nur daran liegt, dass das jetzt natürlich eher Länderaufgabe ist, Kultur und so weiter, ne? Dass man da irgendwie, dass es da mehr Kompetenzen gibt, sondern dass es einen Kern der Politik betrifft, also einen Kern ihres Ansatzes. Im Grunde kann man ja sagen, es geht ja, das, was ja auch in anderen Kreisen innerhalb der neuen Rechten und so weiter diskutiert wird, findet da ja auch seinen Niederschlag, nämlich die Vorstellung, dass erstmal das kulturelle Feld beackert werden muss, geweitet werden muss, damit man dann auch darauf eine solide politische Macht aufbauen kann. Und hier versuchen sie im Grunde beides, also kulturelle Hegemonie auch von oben mit aufzubauen. Und von unten machen sie es ja eh schon die ganze Zeit, auch durch ihre Feste oder auch durch ihr Engagement in der Zivilgesellschaft und so weiter. Also insofern wird hier versucht, das ganze breite Kulturfeld, und das ist jetzt ein breiter Kulturbegriff, also das ganze gesellschaftliche Feld, eben von oben und von unten, von rechts in die Zange zu nehmen.
Ja, und genau, das ist insofern, so habe ich das damals auch in diesem Text, glaube ich, formuliert, ist es schon was Neues, als dass die neurechte Theorie vom Staat und von den Ursachen der Probleme übernommen wird und zu Regierungsprogramm gemacht wird. Das drückt sich dann auch sehr stark in Bildungs- und Erinnerungspolitik aus. Also es geht auch darum, dass man Till Schneider hat das, glaube ich, einmal im Interview mit dem Deutschlandfunk auf die Formel gebracht, mehr Bismarck, weniger Hitler soll in den Lehrplänen stattfinden. Die Gedenkstättenförderung soll ausgeweitet werden auf die Kriegsdenkmäler, alle Kriegsdenkmäler, auch inklusive derjenigen für die Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg an der Shoah beteiligt waren, sollen alle besser gepflegt werden, es sollen Schülerfahrten dorthin geben. Die AfD will in der Bildung die Inklusion beenden, sie will die Schulpflicht abschaffen und will die Möglichkeit schaffen, dass Eltern ihre Kinder auch zu Hause lehren können. Und insofern ist die AfD auf diesen Feldern schon dran, was beides sozusagen integrale Bestandteile von Landespolitik sind. Da versuchen sie tatsächlich, die Grundlagen dann einfach mittelbar zu schaffen, um auch auf den anderen Feldern langfristige Erfolge zu haben und nicht nur kurzfristig einen kleinen Sieg hier und da zu erringen.
Und sie versuchen natürlich auch ihr Top-Thema, also Abschiebung, Flüchtlingspolitik, Remigration und so weiter, zu bedienen. Da gibt es natürlich gewisse Grenzen auch auf der Landesebene. Das, was möglich ist, sagen sie, wollen sie maximal ausreizen. Also auch unter dem Stichwort, alles ist möglich. Und neben diesen Aspekten, die du jetzt gerade schon ausgeführt hast, also Kulturpolitik, Bildungspolitik und so weiter, ist innere Sicherheit auch ein Thema, das in diesem Programm relativ deutlich wird. Da gibt es eine aufschlussreiche Recherche von Kollegen vom Panorama, von Robert Bong, Julian Feldmann und Sebastian Bellwinkel, die im April dazu einen Beitrag hatten, wo sie auch nochmal herausgearbeitet haben, dass in diesem Programm auch formuliert ist, dass es eine Art Bürgerwacht geben soll. Also eine Bürgerwacht als dritte Säule neben Polizei und Ordnungsamt. Also das geht schon in die Richtung, dass man das Gewaltmonopol zumindest etwas diversifizieren möchte.
Ja, und es ist halt bei solchen Sachen natürlich auch immer so ein bisschen schwierig herauszufinden, was genau ist damit eigentlich gemeint. Also ist damit gemeint so etwas wie die Bayerische Sicherheitswacht, die es seit einigen Jahren auch gibt, die damals, glaube ich, Horst Seehofer eingeführt hat, wo sozusagen Bürger unterstützend tätig sind und Präsenz zeigen. Oder ist damit tatsächlich eine fundamentale Untergrabung des Gewaltmonopols gemeint? Und auch in der Migrationspolitik ist es tatsächlich so ein bisschen schwer, ausgehend nur von diesem Regierungsprogramm konkrete Schlüsse zu ziehen, was damit eigentlich genau gemeint ist. Also es gibt jetzt Analysen von einigen NGOs, die davon sprechen, dass die AfD in Sachsen-Anhalt vorhätte, Lager für Asylsuchende zu schaffen, zur Konzentration dieser Asylsuchenden. Ich habe so ein bisschen versucht, in den letzten Tagen herauszufinden, wie diese NGOs darauf kommen. Ich habe leider noch keine Antworten gekriegt, deswegen nenne ich die jetzt auch nicht namentlich. Aber das sind Dinge, die finde ich nicht in diesem Regierungsprogramm, sondern da geht es dann darum, dass man dieses Bett-Brot-und-Seife-Prinzip schafft, dass die Plätze in der Abschiebehaft verzehnfacht werden sollen. Das sind im Moment nur 30 und die sollen eben auf 300 erhöht werden. Das sind aber alles sozusagen die Sachen, die sie dann in diesem Programm nennen, scheinen dann doch alle im Rahmen des verfassungsmäßig Möglichen, aber sie reizen das eben aus. Du hast es gerade auch schon gesagt und auch Hans-Thomas Tillschneider, den ich eben schon als Kopf hinter diesem Programm genannt habe, der hat es auch nochmal gesagt bei dem Parteitag, bei dem das Regierungsprogramm beschlossen wurde. Und da finde ich schon auch nochmal interessant, den Sound zu hören, mit dem da dann die Delegierten eingeschworen werden auf dieses Programm.
Wir wollen das Gesetz nicht brechen, aber so streng auslegen, wie es nur irgendwie geht. Und wir wollen neue Gesetze machen, so streng, wie es die Verfassung eben nur erlaubt. Wir wollen restlos ausreizen, was möglich ist. Und diese neue deutsche Strenge im Einwanderungs- und Aufenthaltsrecht, liebe Freunde, die hat einen Namen: Remigration.
Das sind dann natürlich schon Sätze, bei denen es durchaus auch angebracht ist, davon auszugehen, dass sie vielleicht noch mehr wollen als das, was sie jetzt einfach in ihrem Regierungsprogramm benennen.
Und man muss auch dazu sagen, so eine Verfassung oder jetzt auch so ein Verfassungsrahmen, FDGO und so weiter, das ist ja nichts Statisches, das ist ja nicht etwas so in Stein gemeißeltes, sondern es ist ja auch, so wie es aussieht, eben ein Resultat von den konkreten Kräfteverhältnissen. Und wenn jemand versucht, von der einen Seite da maximal reinzugehen und das da zu weiten, dann ändert das auch den Rahmen kurz über lang. Also das ist manchmal, glaube ich, auch in dieser Vorstellung, den so viele haben von Demokratie und so weiter, gibt es so eine Art Essentialisierung, Naturalisierung von Politik, von einem politischen System. Aber das gibt jetzt ja nicht nur das System 1 und dann gibt es ja Revolution System 2, sondern eben diese Weitung in eine spezielle Richtung. Das gäbe es ja, wäre ja auch von links denkbar, nur wenn sind die Zeiten gerade offenbar nicht solche.
Genau, stattdessen wird hier versucht, nach rechts so weit zu gehen, bis irgendwie möglich ist. Und ich glaube, das ist schon noch einmal jetzt wichtig zu verstehen. Das ist aus Sicht der Strategen dieser Partei das, was Sachsen-Anhalt liefern kann, was Sachsen-Anhalt ermöglichen kann. Es geht nicht unbedingt darum, dass man jetzt tatsächlich irgendwas großartig ändern könnte an der Bevölkerungszusammensetzung. Es, ne, im Sinne von jetzt die groß angelegte Remigration, das wird nicht möglich sein innerhalb dieses Landes und als Landesregierung. Aber es geht eben darum, dass man den Raum dessen, was dann möglich und denkbar ist und was man auch dann letztlich juristisch durchsetzen kann und was politisch so tragfähig ist, dass man es gegen eine feindlich gesinnte Bundesregierung auch durchsetzen kann, dass man das möglichst ausweitet.
Ja, und in diesem Zusammenhang bin ich immer etwas skeptisch, wenn die Entzauberungsthese formuliert wird. Also die Entzauberungsthese geht ja so, guck mal, die AfD, wenn sie mal an der Macht ist, dann wird man schnell sehen, dass die auch nur mit Wasser kochen oder dass das irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Ehrlich gesagt, die ganze Kampagne der CDU Sachsen-Anhalt beruht eigentlich auf dieser Annahme. Also Sven Schulze grenzt sich vor allem dahingehend von der AfD ab, dass er sagt, ja, die haben keine Erfahrung im Regieren und wir sind die Einzigen, die das wirklich können. Also auf so einer technischen Ebene. Und alles das, was du jetzt gerade beschrieben hast oder was wir jetzt hier zusammengenommen haben in diesem aus dem Programm heraus und aus dieser Strategie heraus, zeigt ja, dass man sehr, sehr vorsichtig zumindest mit der Entzauberungsthese sein sollte, weil Sachsen-Anhalt ist ein Labor für die AfD. Ein Labor, um sich auch mal auszutesten als Regierungspartei, aber eben auch, um etwas Neues zu schaffen, etwas Größeres zu schaffen. Also um, wie Siegmund es gesagt hat in Hamburg, also von Sachsen-Anhalt aus, dann das ganze Land sich zurückzuholen.
Und trotzdem muss man sagen, du bezeichnest es sehr richtig als Labor, weil es ein Experiment ist. Es ist für die AfD vielleicht auch selber noch nicht ganz klar, dass genau das funktionieren kann. Weil wir schauen da jetzt natürlich dann schon auch mit sehr großen Augen drauf, okay, was die da so treiben und was die da dann probieren wollen, das ist alles schon für viele Menschen erschreckend genug. Und das ist was, bei dem man sich schon denkt, wenn das passiert, wenn überhaupt jemand dieses Labor sozusagen betritt, dann ist nicht abzusehen, wie schlimm die Auswirkungen am Ende sein werden. Wir wollen aber, glaube ich, ja trotzdem so einen etwas anderen Punkt machen und darauf hinweisen, dass der politische Kampf auch dann nicht beendet ist und der politische Prozess, wenn sie dieses Labor betreten, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Experimente scheitern.
Genau, und das ist im Grunde die Kehrseite dessen, was ich gerade zur Entzauberungsthese meinte. Ich bin kein Verfechter davon, von einer Entzauberung und sowas auszugehen. Und trotzdem ist es interessant, nochmal die Sache von der anderen Seite zu betrachten, nämlich welche Risiken gibt es auch aus AfD-Perspektive, dort zu regieren. Denn das ist keineswegs so, dass es da nicht auch innerhalb der AfD und sicherlich auch nicht nur in Siegmundskreisen oder auf der Bundespartei, dass da alle nur denken, ah, super geil, 6. September, dort wird geil gewonnen und dann geht es richtig aufwärts hier, sondern da gibt es schon auch hinter vorgehaltener Hand, also nicht öffentlich, aber schon deutliche skeptischere Töne, wenn man da mal genauer nachbohrt, weil es gibt eine ganze Reihe an möglichen Risiken. Also da ist erstmal das erste große Risiko, dass es einfach alles nicht so richtig gut funktioniert. Also das ist tatsächlich so eine Art Aufbäumen jetzt für Zivilgesellschaft, Wirtschaft und so weiter gibt und das Land danach und auch in den ersten 100 Tagen und in den ersten 200 Tagen erstmal in einer Art Krise geschüttelt ist.
Ja, also und das kann man ja wirklich durchdeklinieren. Also sie haben dann eine Bundesregierung gegen sich, sie werden auch eine EU haben, die in großen Teilen gegen dieses Projekt anarbeitet. Sie haben eine Verwaltung, die zu großen Teilen gegen sie ist. Das ist so ein Punkt. In Hintergrundgesprächen habe ich in der Vergangenheit beides gehört. Also beide Einschätzungen, sowohl, dass Leute sagen, die Verwaltung ist komplett gegen uns und ist völlig CDU-verseucht sozusagen aus ihrer Sicht oder aus Sicht von CDUlern, ist stabil demokratisch und wird sich widersetzen, wenn eine AfD an die Macht kommt. Ich habe aber genau das Gegenteil auch schon gehört, und zwar wiederum von beiden Seiten, dass Leute sagen, nee, da sind ziemlich viele, die halten jetzt die Beine still, aber die warten eigentlich nur darauf, dass die AfD an die Macht kommt. Aber wir sind ja jetzt an dem Punkt, was sind Möglichkeiten zu scheitern? Eine Möglichkeit ist, dass die Verwaltung sich komplett gegen alle Ziele der Regierung stellt und die sozusagen still und heimlich sabotiert. Das ist ja so ein bekannter Topos in der Politikwissenschaft. Die stärkste Möglichkeit, wie man jede Art von Regierung völlig sabotieren kann, ist, indem man Dienst nach Vorschrift macht. Also eigentlich jede Organisation ist innerhalb weniger Wochen zerstörbar, wenn jeder nur das macht, was ihm vorgegeben wird und nichts darüber hinaus, weil eigentlich alle, gerade so Verwaltungen, leben davon, dass Leute die Regeln ein bisschen brechen, ein bisschen beugen, hier nochmal was darüber hinaus machen. Und das ist eine Gefahr, die Sie sehen auf dieser Ebene.
Quasi Quiet Quitting im Land der Frühaufsteher, das ist durchaus ein Szenario, mit dem sich auch in AfD-Kreisen und auch innerhalb der Strategieabteilungen auseinandergesetzt wird. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass es sehr viele aus AfD-Sicht fähige, AfD-offene oder auch AfD-Kader geben muss, die in dieser Verwaltung richtig hinschauen und den Leuten auf die Finger klopfen und da nachhaken. Also es würde, und das wissen Sie, sehr viel Arbeit verursachen, auf so eine Quiet-Quitting-Verwaltung zu treffen. Das heißt, es bräuchte, wie wir jetzt ja auch wissen, und Siegmund sagt es auch selbst, 150 bis 200 Kaderbeamte, mit denen man dann dieses Land umbauen möchte.
Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man sich selbst im Wege steht, dass man sich selbst sabotiert. Wir haben jetzt, es ist ein bisschen abgeklungen, aber wir hatten Anfang des Jahres eine riesige Debatte um die Vetternwirtschaft in der AfD. Und diese Debatte um die Vetternwirtschaft ist eine, die auch ihren Ursprung hatte in Sachsen-Anhalt. Der Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hatte auch Familienmitglieder, die bei anderen Abgeordneten eingestellt waren. Es gab ein riesiges Netz von Überkreuzanstellungen, bei denen eben hier ein Verwandter und da ein Verwandter nochmal gegenseitig angestellt wurde. Und es gibt innerhalb der neuen Rechten ja eine sehr starke Geschichte der Parteienkritik und davon, dass man eigentlich mit einer riesigen Skepsis, die es zuletzt bei den Grünen in den 80er Jahren gab, auf das System Partei als solche schaut und davon ausgeht, dass die eine, so nennen sie es dann immer, Tendenz zur Oligarchisierung haben. Ein Begriff von Robert Michels, einem Parteisoziologen, der es ursprünglich über die SPD gesagt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da gibt es dann eben im radikaleren Teil des Vorfelds bei den Strategen, für die die AfD nur ein Puzzleteil unter vielen ist, in dem Projekt, dieses Land ganz grundsätzlich zu verändern. Bei denen gibt es dann schon auch die Sorge, merken wir hier nicht mit dieser Vetternwirtschaft, dass auch die AfD letztlich genau das Gleiche macht, was die anderen machen, nämlich sich den Staat zur Beute machen will und einfach an die Fleischtöpfe ran will, aber es unmöglich ist, dieses Land mit dieser Partei so grundsätzlich zu verändern.
Diese ganze Diskussion um Vetternwirtschaft, auch gerade parteiintern, finde ich, ist ungemein aufschlussreich und findet auch zu wenig Beachtung in den Analysen zur AfD gegenwärtig. Weil es ist zwar abgeklungen und es hat offensichtlich auch in den Umfragen zu kaum messbaren Resultaten geführt. Also die AfD ist mal ganz kurz in Umfragen 2-3 Prozentpunkte runter, aber jetzt wieder auf dem Niveau von vor und sogar darüber hinaus. Aber interessanter fand ich eben, was das parteiintern ausgelöst hat. Und da gab es auch einen Antrag in der Bundestagsfraktion, dass die Fraktion selbst das nochmal rügt und auch nochmal stärker aufgreift. Und so ein Antrag ist gescheitert. Und das waren eher Leute, die genau diesem eher neurechten, rechtsradikalen Vorfeld auch sehr nahe steht und auch diese Oligarchisierung des Parteienstaats als ein sehr zentrales Problem für sich gefunden hat. Die sind erstmal damit auch in der eigenen Fraktion gescheitert und die sind sicherlich auch etwas skeptisch, wenn sie jetzt nach Sachsen-Anhalt blicken und auch wenn sie vielleicht teilweise da enge Verbindungen nach Sachsen-Anhalt haben, aber sind vor allem auch deswegen skeptisch, weil in diesem Landesverband ja wirklich der Hort dieser Vetternwirtschaftsdiskussion war und die großen Fälle auch erstmal in Sachsen-Anhalt aufgetreten sind. Also die Befürchtung dahinter, dass in Sachsen-Anhalt vielleicht dann doch eher geschaut wird, dass man die eigenen Leute dort irgendwie unterbringt und in diese 150 bis 200 Stellen plus X und Ministerstellen bringt und sich dann vielleicht, so siegesgewiss, wie man jetzt gerade ist, dann doch ein bisschen selbst im Weg steht.
Ja, und das führt dazu, dass es so eine von Menschen in der AfD gibt, die eher für dieses grundsätzliche Projekt stehen, die ich als Skeptiker bezeichnen würde, was jetzt die Möglichkeit angeht, dass man mit der AfD eine absolute Mehrheit bekommt und regiert. Das geht nicht so weit, dass sich irgendjemand von denen offen in diese Richtung äußern würde. Ich habe noch nichts in die Richtung gesehen. Selbst das Vorfeld, also die Publikationen, die rund um die AfD existieren und diesem Projekt irgendwie zuarbeiten, aber doch eine halbwegs formelle Unabhängigkeit immer wahren, die sonst oft schon mal ein bisschen schneller darin sind, solche Debatten dann zu führen, halten bislang eher die Füße still und wollen diesen Erfolg nicht verhindern. Aber in Hintergrundgesprächen hört man doch eben so ganz leicht Zweifel, ob das eigentlich für die AfD wirklich dann so gut funktionieren wird. Weil, und das halte ich doch für eine relativ realistische Einschätzung, viele von denen sagen eben, es ist unser einziger Versuch. Wir haben jetzt sozusagen erstmal einen Schuss frei. Wenn der nach hinten losgeht, dann müssen wir erstmal wieder sehr lange Aufbauarbeit leisten, um die Menschen davon zu überzeugen, was dieses Kernversprechen der AfD ist, nämlich alles ist möglich. Wenn sich innerhalb der ersten 2-3 Jahre zeigt, auch mit der AfD ist nicht alles möglich, dann wird die AfD erstmal vor einem großen Problem stehen, was die Glaubwürdigkeit dieses Projekts angeht.
Ich habe jetzt auch nochmal in Vorbereitung für unseren Podcast heute in die diversen Vorfeldkanäle, Podcasts und sowas reingehört und man findet tatsächlich nichts dergleichen. Also nichts dahingehend, dass es vielleicht Skeptik in Richtung einer Regierungsübernahme formuliert wird. Und das ist wirklich aufschlussreich, weil das diametral dem entgegensteht, was wir eben in Hintergrundgesprächen in der letzten Zeit gehört haben. Dort war beispielsweise explizit davon die Rede, dass eine absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt eine Katastrophe sein könnte für die Partei, wenn man eben nicht richtig gut darauf vorbereitet ist, was danach kommen könnte. Und ich erkläre mir das so, dass man das jetzt öffentlich erstmal nicht sagen möchte, weil man natürlich nicht jetzt den eigenen Leuten dann da irgendwas in Krüppel zwischen die Beine werfen möchte, aber dass nach dem 6. da durchaus auch nochmal Diskussionen, auch parteiinterne Diskussionen ein bisschen sich zuspitzen könnten und auch in die Öffentlichkeit dringen könnten.
Jetzt frage ich mich immer so ein bisschen, wenn ich das dann beobachte und so höre, was heißt das denn eigentlich für all diejenigen, die dieses rechtsradikale Projekt nicht teilen, die nicht als größtes Ziel eine völkische völkisch homogenes Deutschland haben, das wirtschaftlich autark und außenpolitisch eine neue Großmacht ist. Was heißen diese Debatten eigentlich für die? Weil ja kurioserweise es eigentlich gerade ja nur noch als Best-Case-Szenario auf Seiten der anderen Parteien gibt, dass man gerade so die absolute Mehrheit der AfD verhindert.
Und genau das überschneidet sich ja mit dem Best-Case-Szenario auch der Skeptiker. Also die Skeptiker sagen, es ist eigentlich jetzt, also jetzt paraphrasiert, ne? Es ist eigentlich jetzt zu früh, um zu regieren. Und wir haben große Sorge davor, dass dieser eine Schuss, den wir haben, dass der eben nicht sitzt. Besser wäre es, noch vielleicht 1, 2, 3 Legislaturperioden zu warten, besser vorbereitet zu sein, nicht das Fachkräftemangelsproblem zu haben, vielleicht schon in der Verwaltung im Vorhinein ein bisschen mehr wirksam sein zu können im eigenen Sinne. Also knapp zu verlieren, aber so knapp zu verlieren, dass CDU und SPD schön die ganze Zeit mit den Linken zusammenarbeiten müssen, damit diese Regierung und tolerierte Regierung nichts auf die Reihe kriegen kann, weil sie nichts zusammenhält, außer die Ablehnung zur AfD. Also ist doch hochinteressant, dass Best Case der AfD-Kritiker sich überschneidet mit Best Case der AfD-internen Machtskeptiker.
Ja, und aus unserer neutralen journalistischen Sicht muss man ja einfach mal sagen, beide Szenarien sehen jetzt gerade nicht besonders gut aus. Also es ist ja tatsächlich auch eine riesige Gefahr darin, dass das dann einfach so weitergeht. Also wir haben es schon auch in Sachsen-Anhalt mit einem Land zu tun, das nicht besonders gut dasteht. Also auch was das Armutsrisiko zum Beispiel angeht, das ist überdurchschnittlich hoch. Die Infrastruktur ist sehr marode, was die Ansiedlung von Unternehmen angeht in den letzten Jahren und Arbeitsplätzen, der Schaffung von Arbeitsplätzen, ist die Bilanz auch nicht besonders gut. Du hast einen unterfinanzierten öffentlichen Dienst. Also die Lage ist insgesamt nicht besonders gut und es ist auch strukturell wirklich, so wie du es gerade beschreibst, gefährlich, weil diese Art von Allparteienbündnis, Allparteien, nicht Einparteien, Allparteienbündnis ist ja strukturell so angelegt, dass es eigentlich in keine Richtung wirklich gestaltende Politik machen kann. Und weil es das dann nicht kann, weil sich da dann sozusagen die Parteien gegenseitig in ihren konkreten Visionen blockieren, wird dann wiederum das AfD-Angebot, alles ist möglich, wir gestalten, wir haben ein Ziel, wir machen, ziehen das durch, wird umso attraktiver und umso attraktiver, je länger dieser Stillstand dann anhält.
Ja, deswegen frage ich mich immer mehr, je mehr wir uns jetzt auch mit Sachsen-Anhalt beschäftigen und eben auch mit dieser Kehrseite, die wir jetzt hier gerade durchbohren, ob das wirklich der Best Case wäre. Ich bin immer noch der Meinung, man sollte nicht dieser Entzauberungsthese folgen und jetzt einfach denken, dann soll die AfD es einfach mal probieren, hoffentlich klappt das schon nicht. Aber das Gegenstück eben, das, wie sich eben dann auch auf diesen skeptischen Seiten dann innerhalb der AfD erhofft wird, das scheint mir ja mindestens mittel- und langfristig vielleicht sogar noch das Dramatischere zu sein. Weil man kann sich ja dann fast ausrechnen, wie so eine SPD- oder CDU-SPD-Regierung, Tolerierung durch die Linke, wie das Wahlergebnis dann vielleicht in 5 Jahren oder wenn es überhaupt so lange hält, in vielleicht auch nur in 3 Jahren oder sowas aussehen wird. Dann gibt es eben vielleicht keine knappe Mehrheit mehr für die AfD, wo sie dann vielleicht auch immer noch mal parteiintern, fraktionsintern gucken müssen, dass sie die Mehrheit organisiert bekommen, sondern dann hat man vielleicht auch schon eine sehr, sehr ordentliche Mehrheit. Und vor allem auch, das ist ja nicht zu unterschätzen, momentan sind es ja 42-43%. Vielleicht hat man bis dahin aber eine tatsächlich gesellschaftliche Mehrheit in Sachsen-Anhalt, also tatsächlich auch über diese symbolischen 50% hinaus. Und das wäre dann sicherlich noch eine Möglichkeit mit einer besser vorbereiteten AfD, mit den Fachkräften, die man sich dann vielleicht vorher dann auch schon mal in die Richtung aufgebaut hat oder intensiver aufgebaut hat, als das jetzt vielleicht der Fall sein dürfte, da dann noch stärker in ihrem Sinne durchzustarten. Also ich will jetzt gar nicht für das eine oder andere plädieren, aber es ist ja doch eindeutig ein Dilemma.
Genau, und ich glaube aber, das ist sehr wichtig festzuhalten, dass es sich um ein reales Dilemma handelt. Und ich glaube, das ist schon etwas, was wir allgemein sehen, was nicht nur für Sachsen-Anhalt gilt, dass wir uns inzwischen in eine Situation manövriert haben, die man als Krise ohne Alternative bezeichnen kann. So hat es Oliver Weber mal vor einiger Zeit in einem Essay für den Merkur bezeichnet. Und ich glaube, das ist tatsächlich die grundlegende Schwierigkeit, vor der man jetzt gerade steht. Es gibt kein gutes Szenario. Es gibt sozusagen kein Szenario und auch kein politisches Angebot, das ernsthaft aus der Situation, in der man sich befindet, hinausweist und eine reale Verwirklichungschance hat.
Oliver Weber schrieb damals, alles wird schlimmer, aber alles muss auch ungefähr so weiterlaufen, wie es jetzt ist. Und das ist ja wirklich eine dramatische Situation. Also eine dramatische Situation dahingehend, dass es ja eine Blockade auf allen Seiten ist, in der wir uns hier rein manövriert haben.
Und ich glaube, dass es in erster Linie jetzt wichtig ist, sich das mal zu vergegenwärtigen und das ernst zu nehmen. Also es gibt, und darauf wies damals ja auch Oliver Weber in diesem Text hin, es gibt so eine Art ganz komischen Diskurs, der erstmal beschreibt, dass man sich in einer Krise befindet und das alles ganz schlimm ist. Und dann kommen aber die Lösungsvorschläge und die passen dann sozusagen überhaupt nicht zu dem Maß, mit dem die Krise diagnostiziert wurde. Und jetzt bei Sachsen-Anhalt haben wir es zum Beispiel ja damit zu tun, dass wir von manchen Institutionen diese Analysen haben, wo dann tatsächlich mit diesen Begriffen wie Konzentrationslager gearbeitet wird, um darauf hinzuweisen, was da jetzt gerade ansteht. Und der Lösungsvorschlag, der dann am Ende steht, ist, ja, jetzt heißt es, das Verfassungsgericht Sachsen-Anhalt wasserdicht zu machen. Oder jetzt heißt es, die 5%-Hürde abzuschaffen. Und das sind dann alles so kleine Pflaster, die man versucht, hier und da aufzukleben. Und die passen überhaupt nicht zur Lageanalyse, die man vorher angeboten hat, wo man irgendwie schon halbwegs richtig darstellen konnte, dass das alles gerade ziemlich ernst ist und wir uns wirklich in eine schwierige Lage manövriert haben. Und ich glaube, insofern ist es schon erstmal wichtig und wäre es auch kontraproduktiv, wenn wir jetzt sagen würden, so und deswegen muss man sich jetzt engagieren in diesem oder jenem Verein, sondern es ist schon wichtig, dass man das erstmal festhält. A, wir haben, dieses Land steckt gerade in einer Situation, aus der kommt man nicht so schnell wieder raus.
Ja, also insofern sind wir überhaupt nicht hier dabei, das versuchen zu, das Problem zu bagatellisieren, kleiner zu machen. Im Gegenteil, wir wollen eigentlich die Größe des Problems zeigen und dass das Problem weit über jetzt eine Wahl am 6. September hinausgeht und auch überhaupt nicht gelöst ist oder zumindest abgedämpft ist, wenn da jetzt die AfD nicht knapp die absolute Mehrheit erringt, sondern dass wir es hier mit einer wirklich sehr, sehr grundsätzlichen Krise dieser Demokratie, in der wir leben, zu tun haben.
Und mit dieser Krise beschäftigen wir beide uns natürlich weiterhin und denken intensiv darüber nach, was es vielleicht doch noch für Alternativen gäbe, wie die ausgestaltet sind, was die Rechten für Alternativen anbieten, was es da für Widersprüche gibt in ihren Angeboten, was es auch in diesem ganzen Mitte-Rechts-Lager, also auch über News hatten wir jetzt zwei lange Folgen gemacht, wie man da über diese Situation nachdenkt und versucht, da rauszukommen und was sich da wiederum für Widersprüche ergeben. Und wir haben auch uns Gedanken dazu gemacht, zu dieser ganzen Situation in einem längeren Essay, den wir zusammengeschrieben haben für das Magazin Jacobin. Das erscheint demnächst und da findet ihr alle Hinweise zu auf jacobin.de. Oder bei uns, wenn ihr uns auf unseren Kanälen folgt. Alle Infos dazu findet ihr auf überrechts.de. Dort findet ihr auch die Möglichkeit, uns und unser Projekt zu unterstützen. Wir machen das hier alles unabhängig von großen Medien und nehmen uns auch die Freiheit raus, in diesem Podcast offen zu sprechen und auch mal etwas länger in die Tiefe zu gehen und um das zu ermöglichen und all diese Gespräche, die wir führen, die niemals irgendwo ans Tageslicht kommen, die aber wahnsinnig wichtig sind, um einen Eindruck zu gewinnen von politischen Strategien und von diesen offenen Fragen und Widersprüchen. Um all das zu ermöglichen, sind wir darauf angewiesen, dass ihr uns unterstützt. Wir haben es schon gesagt, es geht bei überrechts.de, das geht aber auch über Steady. Und wir danken jedem von euch, der uns unterstützt.
Ihr könnt uns natürlich auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts, all diesen anderen Anbietern, das hilft uns natürlich auch, Sternchen, Rezensionen oder wenn ihr uns weiterempfiehlt. Vielen, vielen Dank dafür schon.
Und last but not least auch noch einmal der Hinweis, wir freuen uns auch immer über Kommentare und Hörerpost von euch. Viele von euch haben wahnsinnig kluge Gedanken zu all diesen Themen, haben auch Perspektiven, die wir bislang nicht bedacht haben. Und wir freuen uns über jeden Hinweis, wir freuen uns auch über Themenvorschläge. Wir antworten auch meistens relativ zeitnah, versuchen es jedenfalls. Und wir freuen uns über jeden Text, den ihr uns schickt. Gerne an kontakt@überrechts.de. Das lesen wir jeden Tag und freuen uns wie Bolle, wenn mal wieder eine E-Mail reinkommt. Dann freut sich Sebastian immer, wenn ich ihm was weiterleite und sage, jetzt antworte mal.
Da freue ich mich immer sehr und antworte dann auch mindestens 35 Tage später. Nein, ich hoffe früher meistens. Ja, also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao, ciao.